Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Danke, liebe Esther, für deine Einleitung und dass du uns zu dem Schatz schon etwas zum Strahlen gebracht hast, den das Reich Gottes und das Evangelium bereithält. Vergesst es mal nicht, was die Esther gesagt hat. Immer ein bisschen an den Schatz, an das Kleinod denken, was zum Strahlen kommt, weil wir jetzt gleich ein bisschen in die Nacht abbiegen werden. Also wo es ja gewundermaßen dann ein bisschen finsterer ist. Das liegt an dem Predigtext, den ich für uns heute Morgen rausgesucht habe, aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 22, die Verse 47 bis 53. Ich lese es uns. Lukas berichtet. Noch während Jesus redete, tauchte plötzlich eine Schar Männer auf, an ihrer Spitze Judas, einer der Zwölf. Er ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Jesus aber sagte zu ihm: Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Als die, die bei Jesus waren, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie: Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Und einer von ihnen ging auch gleich auf den Diener des hohen Priesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus rief: Halt! Hört auf! Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann wandte er sich zu den führenden Priestern, den Offizieren der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn angerückt waren, und sagte: Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel, und ihr habt nichts gegen mich unternommen. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen. Jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Soweit der Abschnitt für heute Morgen. Ich habe eine kleine Überschrift gewählt: Jesu Liebe mitten in der Finsternis. Das Kleinod strahlt mitten in der Finsternis. Und habe vier Punkte, das mache ich sonst nicht so aus, also so punktmäßig, aber heute habe ich nur mal vier Punkte. Ich sage es euch mal: erstens, die Liebe Jesu ruft zur Umkehr. Zweitens, die Liebe Jesu kämpft mit besonderen Schwertern. Drittens, die Liebe Jesu entlarvt Religiosität. Und viertens, die Liebe Jesu lässt die Finsternis gewähren. Aber fangen wir vorne an. Die Liebe Jesu ruft zur Umkehr. Und da habe ich gleich mal eine Frage an euch, die kannst du jetzt für dich in der Stille beantworten. Was denkst du, wen würdest du auswählen, so von Menschenschlag her, der es verdient, ein Jünger von Jesus zu sein? Also du darfst auswählen, von mir aus bei euch in der Gemeinschaft oder in der Kirche oder ich weiß nicht, wo du rumrennst und sagst: Jetzt gucke ich mal und sag mal, also das kann ich mir vorstellen. Ja, also den, ja, oder die. Also wen würdest du vorschlagen in die Kategorie, also die dürfen tatsächlich ganz nah dran sein am Herrn, um von ihm zu lernen? Ich kann ja sagen, also ich hätte schon mal ein paar Ideen, wer da nicht hingehört. Ja, die würden mir zuallererst einfallen. Zum Beispiel die Jünger von damals. Also echt mal, was waren denn das für Typen? So ein Haufen, wenn du den mal so ein bisschen unter die Lupe nimmst, wer da wirklich alles dabei war. Also da waren ja Männer, teils mit schlichter Bildung, sag es mal ein bisschen positiv. Ne? Viele von ihnen waren egozentrisch, charakterlich die meisten ungeschliffen. Zum Teil waren sie gewaltbereit. Oder ihre Vergangenheit war nicht gerade, ich sage mal jetzt, nicht gerade ruhmeswürdig. Wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, es gab unter ihnen Zweifler, Besserwisser und teilweise Dummköpfe. Und dann wisst ihr vielleicht auch, es gab auch unter denen, die von Jesus gelernt haben, jünger waren, auch Frauen. Nun, zumindest einige von ihnen hatten, ich sage jetzt mal, eine interessante Vergangenheit. Interessant. Und wenn dieser Haufen bei uns auftauchen würde, ich weiß gar nicht, ob die wirklich so gern gesehen wären mit ihrer Vergangenheit und dem, was sie so drauf hatten. Nun wissen wir auf der anderen Seite auch, aber es waren die Jünger. Die waren's. Und dann dürfen wir lesen, beim ersten Korintherbrief, dass Gott ausgerechnet das Schwache erwählt und das Einfache. Das, was Makel hat und in dieser Welt nichts gilt, das erwählt Jesus. Das erwählt unser Gott. Und das ergab diesen Haufen von Jüngern. Gott sei Dank, weil sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht dabei. Nun kann man sich aber fragen, warum umgibt man sich mit so viel Mangel und Schlichtheit? Und einer der Gründe, die ich gefunden habe, ist schlicht und ergreifend aus Liebe. Aus Liebe zu jedem Menschen. Aus Liebe zu dir und zu mir. Diese Liebe, die letztlich so groß war, es ist nichts Neues, was wir jetzt hören, dass der Sohn Gottes starb für die Gottlosen, für Sünder und für seine Feinde. Also eben für dich und für mich. Gott sei Dank! Verdient haben wir es nicht. Keiner. Keiner hat sich das verdient, von Gottes Liebe erwählt zu sein, heute Morgen hier da sitzen zu dürfen. Keiner. Aber warum frage ich so komisch heute Morgen am Anfang dieser Auslegung, warum frage ich danach, wer würdig ist, ein Jünger von Jesus zu sein? Warum frage ich danach, wer es verdient hätte? Nun, weil es für mich dann leichter wird zu verstehen, warum ein Mensch wie Judas Iskariot überhaupt von Jesus als einer seiner Jünger akzeptiert wird. Jesus, der, das können wir nachlesen, immer wusste, wie es in einem Menschen tatsächlich aussieht. Was den motiviert. Jesus wusste das. So wie er es ja auch von dir und von mir weiß. Er weiß tatsächlich, wen er sich bei dir und bei mir eingekauft hat. Wir werden Jesus zu keiner Zeit überraschen. Jesus weiß es. Der wusste es ja auch von Petrus, ne? Das war das Pendant dazu, ne? Der Jesus verleugnet hat, ihr erinnert euch? Und wisst ihr, wer davon überhaupt nicht überrascht war? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt ein bisschen überrascht bei dem Lied, was wir gesungen haben. Ne? Wir singen das, so, ihr habt das gut rausgesucht, ihr habt euch Gedanken gemacht, aber trotzdem, ich glaube nicht, dass auch nur ein einziger vor Gott eines Tages stehen wird und ihn enttäuschen wird. Da siehst du ja, Gott hat sich gesagt, ach, ich dachte eigentlich, dass du anders herankommst. Gott weiß das doch. Gott weiß das. Und er weiß, wie wir sind. Ich denke, ich ahne die Motivation dahinter. Ne? Das müssen wir alle. Also natürlich wollen wir Jesus nicht enttäuschen. Und uns neu ausrichten. Deshalb sind wir ja auch heute Morgen wieder hier. Ne? Also das ist schon richtig. Aber am Ende, wir werden es nicht, weil er ja weiß, wie wir sind. Wir überraschen Jesus nie. Jesus traute es sogar Judas zu, wie jedem anderen ein gottgefälliges Leben zu führen. Ein Leben, das sich letztlich unter die Herrschaft Gottes stellt, gottesfürchtig und demütig. Und weil Jesus alles vom Menschen kennt und weil Jesus voller Liebe ist und aus Liebe heraus handelt, bekommt er auch mit, wie Judas im Vorfeld in der Gefahr steht, in die Fänge des Teufels zu geraten, da er bekanntlich umhergeht, wie so ein brüllender Löwe und eben sucht, wen er haschen kann. Wisst ihr, scheinbar ahnte keiner von den anderen etwas von diesem Angriff der Finsternis, außer Jesus. Und Jesus ahnte ja nicht nur etwas, er wusste ja, was kommen wird. Und so tut Jesus etwas in seiner gewaltigen Liebe. Er ruft im Vorfeld Judas zur Umkehr. Als sie das Passamahl feiern, da ruft er mehrmals dem Judas zu, umzukehren. Er sprach das so ein bisschen in den Raum hinein, ne? Er sagt nicht, Judas, du, pass auf, sondern er hat es sehr allgemein gesprochen, einer von euch. Ne? Und ist euch schon mal aufgefallen, jeder der Anwesenden, die da saßen, fragte sich, bin ich das? Stehe ich in der Gefahr, dass ich Jesus verrate, ausliefer? Manchmal denke ich, wie weit sind wir innerlich und äußerlich von dieser selbstkritischen Einschätzung der Jünger damals entfernt. Jeder der Anwesenden traute es sich selber zu, selber, Jesus zu verraten. Ich denke, heute ist es eher umgedreht. Wir trauen es jedem anderen zu, dass er Jesus verrät. Also bloß nicht ich. Ich bin eher einer von Guten. Ich weiß doch, wo es drauf ankommt. Ja. Und ich denke, dass wir darum alle miteinander immer wieder mal uns in Erinnerung rufen müssen, dass Jesus uns auch anspricht. Pass auf in deinem Leben. Kehre um. Und dass wir das dann nicht überhören und ausschlagen. Und bloß denken, der Ruf der Umkehr, das gilt für die hier draußen, die keine Ahnung haben. Es gibt auch heute umkehrresistente Jünger Jesu. Wie gesagt, oft ist es am Anfang gar nicht so äußerlich für die anderen erkennbar. Keiner der anderen Jünger fragte zum Beispiel, Jesus, ist es der Judas? Das habe ich mir schon gedacht. Keiner. Sondern alle fragten, bin ich's? Und dennoch, Gott ruft zur Umkehr. Und die Frage ist, wer hört's? Wer lässt diesen Ruf an sich heran? Von Judas heißt es damals, dass er hinausging in die Nacht, in die Finsternis. Und dort taucht er jetzt auch wieder, oder von dort taucht er wieder auf. Er hat für seinen Plan Verstärkung gesucht. Wenn man so ein bisschen draufschaut, ein interessantes Konglomerat aus frommer Elite, gepaart mit korrupten, unverbesserlichen Gefolgsleuten, die sich, um ja keine Nachteile zu haben, der Welt anbietern. Und so kommt Judas. Im wahrsten Sinne des Wortes scheinheilig und verrät oder überliefert, übergibt Jesus mit einem Kuss. Ist eh bei uns ein bisschen untypisch, ne? Der Kuss untereinander. Im Orient ist das ein bisschen anders. Aber diesen Überlieferung sozusagen mit einem Kuss zu machen, ist schlicht und ergreifend pervers. Es ist die niederträchtigste Form der Gottlosigkeit. Das ist nämlich die Form, im Namen der Liebe zu handeln, aber Handlanger von diabolischen Absichten zu sein. Das passiert auch heute. Im Namen der Liebe wird alles Mögliche gemacht. Aber oftmals ist es die Gottlosigkeit fast in Person. Aber wie gesagt, wir reden nicht von den Tausend, sondern wir reden gerade von einem Jünger Jesu. Und was macht die Liebe Jesu? Sie ruft ihn nochmal zur Umkehr. Jesus spricht den an, der sich auf Abwegen befindet. Er konfrontiert ihn, durchaus liebevoll, mit der Wahrheit über die eigene Gottlosigkeit. Und das macht er auch immer wieder bei uns und unserer Gottlosigkeit. Er tut es bei jedem von uns. Und die Frage ist, lassen wir das zu und kehren um von diesem gottlosen Gedanken, gottlosen Handeln? Vielleicht denkt jetzt mancher, ja, aber der Judas ist da nicht umgekehrt. Er ist doch umgekehrt, oder? Als er mitbekam, dass sein Plan nicht mehr aufging, da hat er doch das Geld zurückgegeben, in den Tempel gekracht, zu dieser komischen, frommen Elite, die Jesus nicht ertragen konnte. Wir können sogar nachlesen, er bereute, was geschah. Er sprach davon, dass er gesündigt hat. Aber am Ende heißt es von ihm, da machte er sich davon und ging weg. Und das ist unser Part, wo wir aufpassen müssen, wenn wir zusammenkommen zu Jesu Füßen. Dass wir nicht einfach wieder weggehen, so wie wir gekommen sind. Sondern dass wir immer wieder neu uns von Gott tatsächlich ansprechen lassen. Und unsere selbstsüchtige Natur, die wir halt bis zum Schluss haben, immer wieder hinterfragen und umkehren, Buße tun. Judas ging zurück in die Finsternis und ergriff nicht das Licht, was Jesus ihm anbot. Aber es waren ja in diesem finsteren Garten noch mehr Leute, und die ergriffen nun etwas anderes, nämlich ihre Schwerter. Das ist der zweite Punkt, die Liebe Jesu kämpft mit besonderen Schwertern. Vielleicht ist es gar nicht so geläufig, wie stark die jüdische Bevölkerung damals unter dem Joch der Römerherrschaft litt. Manchmal kann man das ja fast ein bisschen vergleichen mit heute, oder der eine oder andere tut es, der sagt auch, ich leide auch unter der Herrschaft, die wir gerade haben und seit Jahren. Ne? Und man suchte nun durchaus eine Möglichkeit, dieser Fremdherrschaft ein Ende zu bereiten. Und ein Mittel davon damals war Gewalt. Tatsächlich. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich durchaus auch militante Truppenteile unter den Jüngern Jesu befanden. Da waren ja Zeloten und Iskarier und so. Und das waren alle so ein bisschen die Militanten im Volk. Und Lukas teilt uns mit, die Jünger waren bewaffnet. Zumindest zwei Schwerter hatten sie bei sich. Und in ihrer brenzlichen Lage, in der sie nun waren, fiel ihnen die Option der Schwerter wieder ein. Und so fragten sie Jesus, ob sie von den Schwertern Gebrauch nehmen dürfen. So fragt ein Jünger Jesu. Eine treffliche Frage. Ein Jünger Jesu fragt, Herr, was sollen wir tun? Aber dann lesen wir etwas, was bis heute vielerorts so geblieben ist. Es wird nicht abgewartet, was Jesus antwortet, sondern sie schlagen mutig drauf los. Es ist doch für den Herrn. So wird ihr Tun begründet. Und so ist es auch heute oftmals. Na, aber wir machen das doch für den Herrn. Vielleicht hast du ihr eigenes Häusel, eigenes Grundstück. Wenn nicht, nimmst du das Grundstück von deinem Nachbarn. Ja. Stell dir mal vor, da kommt einer, oder du kommst nach Hause und vor deinem Gartenzaun, vor dem Häusel, steht einer mit der Farbpix und streicht deinen Gartenzaun. Der eine oder andere wird vielleicht denken, da hat's nötig, streich weiter. Kann sein. Aber ich denke mal, die meisten unter euch würden sagen, sag mal, was machst du? Nee, ich streich deinen Zaun. Nee, wer hat denn dir das gesagt? Naja, das ist doch gut, deinen Zaun zu streichen. Das mag schon sein, aber wer hat denn dir das gesagt, dass du das machen sollst? Na, aber ich mach das doch für dich. Das findest du nicht lustig. Die hier, die handelten für den Herrn. Ich sage mal ganz vorsichtig, so wird ganz viel in der Arbeit von Gottes Reich begründet. Es ist doch für den Herrn. Aber die Frage ist nicht, ob es für den Herrn ist, sondern ob der Herr geboten hat, tu es. Tu es jetzt, tu es hier, in meinem Namen. Da ist ein Unterschied. Und wir sollten uns hüten, einfach fromm begründet drauf loszuschlagen. Weder zur Verteidigung noch zur Ausübung sonst irgendeiner Mission. Die Schwerter Jesu, die sehen in dieser Welt ganz anders aus. Da lesen wir unter anderem, dass Jesus durchaus gekommen ist, das Schwert auf diese Welt zu bringen. Es ist ein Schwert, was Menschen unterscheiden wird. Tatsächlich. Sogar in Zweien trennen. In diejenigen, die ihr eigenes Leben kreuzigen, sterben. Und in diejenigen, die vielleicht sogar unter Gottes Namen gehandelt haben, aber nicht den Willen des Vaters getan. Es ist von ungeahnter Wichtigkeit, dass wir erkennen, das Schwert, mit dem Jesus kämpft und seine Jünger ausstattet, das ist das Wort Gottes. Und es ist die einzige Angriffswaffe, die uns aus Gottes Hand gegeben ist. Es wird die Waffe sein, das Wort Jesu, was die Feinde Gottes eines Tages richten und vernichten wird. Aber es wird deutlich, wenn wir dieses Schwert ergreifen, dieses geistliche Schwert, so werden wir sicherlich irdisch gesehen auch den gleichen Weg wie Jesus in Gethsemane gehen. Das war ein Weg des Leidens, der Entbehrung, des Schmerzes, des Hohns und letztlich des Todes. Und dennoch, das wird ja durch die Heilung des Tempeldieners deutlich, ist dieser entbehrungsreiche Weg der Weg des Heils. Ergreifen wir also trotz mancher irdischer Niederlage das richtige Schwert. Aber Jesus ist noch nicht fertig. Er spricht noch einmal in Liebe. Dritter Punkt, die Liebe Jesu entlarvt Religiosität. Also es ist schon merkwürdig, wer da in diesem Garten aufeinander trifft. Da stellt sich die fromme Elite dem Sohn Gottes entgegen. Die Gesetzlichen und Traditionalisten treten dem Gesetzgeber und Lebensveränderer zahlenmäßig und ebenfalls bewaffnet gegenüber. Gottgläubige treffen auf Gott. Religion trifft auf pures Gottvertrauen. Und dass diese frommen Menschen in diesem Moment das Licht der Öffentlichkeit scheuen, Jesus fragt, warum sei er denn vorher nicht gekommen? Das ist kein gutes Zeichen für ihre Absichten. Und auch das spricht Jesus in seiner Liebe an. Kein Geschrei von ihm, keine überschwänglichen Gefühlsausbrüche, sondern eine schlichte, wahrheitsgemäße, nüchterne Aussprache. Da würden heute vielleicht sinngemäß sagen, warum behandelt ihr mich wie einen Terroristen? Wie einen Staatsfeind? Und es ist hochspannend, dass ausgerechnet gottgläubige Menschen Gott anklagen, gegen Gott vorgehen, wie gegen einen Terroristen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Ich gebe dazu genügend Beispiele. Bis heute ziehen durch die Gemeinden fromme Religionswächter mit den Schwertern der Verleumdung, den Knüppeln der Lügen und Halbwahrheiten und mit Funzeln die anderen hinters Licht führen und sich selbst ins rechte Licht drücken. Aber Jesus deckt das alles auf. Im Licht seiner Liebe wird alles offenbar. Er spricht es an. Und wenn wir die Leidensgeschichte Jesu weiterlesen, so wissen wir ja, dass jedes Motiv und jede Intrige, jede schlechte Rede und die Lüge offenbar Wort geworden ist. Und so wird es auch in dieser Welt sein. Auch in unseren Gemeinschaften und Gemeinden. Da gibt es ja auch hin und wieder, ich kenne euch nicht, ja, ihr seid vielleicht wirklich gut aufgestellt, aber ich kenne auch Gemeinschaften, da ist auch manche Intrige am Start. Manche Ehen, in denen intrigant gehandelt wird. Manche Familien, was auch immer. Alles kommt eines Tages ans Licht. Und deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, tatsächlich, wie ich vor Jesus zum Stehen komme. Und ob ich meinen Stolz und meine eigenen irdischen Sicherheiten ablege und das ergreife, was Jesus gibt. Erkenne ich mein Versagen, meine Eitelkeiten an? Erkenne ich ihn tatsächlich als Herrn über mein Leben und als Herr seiner Gemeinde an? Wenn man ins Licht kommt, wird Schmutz aufgedeckt. Aber es gibt noch einen letzten Punkt. Die Liebe Jesu lässt die Finsternis gewähren. Jesus spricht noch einmal eine erschütternde Wahrheit aus. Er spricht die gegen Gott Handelnden mit folgenden Worten an. Das ist nun eure Stunde. Da geht es also um eine personifizierte Zeitspanne. Und er nennt diese Zeitspanne, in der sich diese Menschen bewegen, handeln und Entscheidungen treffen, die Macht der Finsternis. Die gibt es also. Die gibt es also auch. Und ich hoffe, jeder versteht die Dringlichkeit dieser Aussage. Unter keinen Umständen darf jemand unter diese Kategorie fallen. Also als Jünger Jesu werden wir immer wieder versagen. Ich genauso wie du. Wir werden Jesus in einem gewissen Sinne dann doch enttäuschen, kleingläubig sein, manchmal über das Ziel hinausschießen. Aber keinesfalls dürfen wir uns hinreißen lassen, uns an der Macht der Finsternis zu beteiligen. Die Macht der Finsternis nutzt die weltliche Dunkelheit. Und deshalb geschehen die Anschläge auf die Gemeinde auch heute weiter, oftmals im Dunkeln. Die Macht der Finsternis ist aber auch dort, wo schlicht und ergreifend gegen Jesus und seine Absichten gehandelt wird. Überall dort, wo Jesus nicht das Haupt der Gemeinde sein darf, dort wird es dunkel, denn Jesus ist das Licht. Und überall dort, wo wie damals im Garten Gethsemane man dem Staat vorauseilenden Gehorsam liefert, ist Finsternis. Und wer sich als Jünger Jesu, so wie Judas, daran beteiligt, steht in der Gefahr, dass die Macht der Finsternis dieses Jüngerleben zunichte macht. Es gibt diese Zeitspanne, in der der allmächtige Gott die Macht der Finsternis gewähren lässt. Das war damals so im Garten. Und es ist in dieser Erdenzeit zu, das erleben wir. Und es wird am Ende dieser Erdenzeit noch einmal in erschütternder Weise so sein. Wir sollten darüber nicht überrascht sein. Aber wir alle wissen, nach Karfreitag kam Ostern. Nach den schrecklichen Gerichten und dem Wüten des Antichristus kommt die Herrlichkeit Gottes. Sie kommt. Sie kommt für alle die, die sich zu Jesus, dem Licht, hinwenden, hingehen, hinknien und tatsächlich von ihm immer wieder erleuchtet werden. Aufgezeigt bekommen, das gehört nicht zu meinem Reich, aber das. Geh diesen Weg, nicht diesen. Geh diesen Schritt und halte dich davon fern. Denn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und wer sich wieder so neu erleuchten lassen will von Jesus, als ein vielleicht Kleinod, heute wieder mit diesem Kleinod nach Hause gehen will, der spreche voller Zuversicht. Amen. Und so beschenke uns unser himmlischer Vater nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft, dass wir durch seinen Geist innerlich stark werden, damit Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt und wir in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet sind. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich darüber, dass du uns Licht in unsere dunkle Welt gibst. Herr, und das erbitten wir erneut für unser Leben, für unsere Ehen und Familien, für unsere Gemeinde und Orte, für diese Welt. Herr, wir brauchen das Licht deiner Offenbarung, dass auch in unserem Leben aufgedeckt wird, was nicht zu dir passt und was nicht deinem Reich entspricht. Und wir brauchen die Reinheit deines Lichts und die Kraft deines Geistes, damit es neu wird und dem entspricht, so wie du dir das vorstellst. Herr, wir brauchen dich, deine Hilfe, deinen Beistand, deine Liebe. Danke, dass du das Schwache und das, was vor der Welt nichts gilt, erwählst. Wir wollen erneut bereit sein, dir zu folgen und uns von dir prägen zu lassen. Danke, dass du alle Macht und alle Kraft hast, auch in dieser finsteren Welt. Alle Ehre sei dir. Amen.